Kennt ihr das? Wenn man so ein volles Glas hat mit irgendeinem Kaltgetränk oder so, mit Wasser könnte es sein. In Bayern darf man auch andere Sachen reinfüllen. Und das ziemlich voll ist, dann muss man sich ziemlich konzentrieren und man versucht es so zu balancieren und man schaut die ganze Zeit so auf das Glas, weil man nichts verschütten will. Aber wenn man nur auf das Glas schaut die ganze Zeit, dann passiert es, dass ich hier dem netten jungen Mann das Wasser in den Kragen schütten, das will er wahrscheinlich nicht. Und deswegen muss ich auch ab und zu mal von dem Glas hochschauen und auf die Umgebung gucken. Aber dann muss ich, wenn ich nur die ganze Zeit hochschaue, dann verpasse ich irgendwie auf das Glas zu gucken. Deswegen, wenn ich mein Getränk erfolgreich zu meinem Platz bringen möchte, mein Platz ist jetzt irgendwie da vorne, das wird gerade von mir erwartet, dann muss ich schauen, dass ich immer auf das Glas schaue und nach vorne schaue, aufs Glas schaue und nach vorne schaue, dass ich mit einem vollen Glas hier vorne ankommen. Ich muss immer auf das Ziel schauen und auf das Glas schauen. Ich muss einen Blick nach oben richten und nach unten auf das Glas. Und dann irgendwann habe ich es vielleicht geschafft. Und ich glaube, in unserem Leben als Follower, als Nachfolger von Jesus ist es genau das Gleiche. Wir müssen irgendwie immer den Blick auf das Glas im Bild gesprochen haben und den Blick nach oben haben. Wir müssen auf unser Leben hier jetzt schauen, auf so das Klein-Klein, und wir müssen immer wieder den Blick auch irgendwie so nach oben richten. Wir müssen als Nachfolger von Jesus unseren Blick auf das Hier und auf das Jetzt richten und unseren Blick nach oben und nach vorne richten, in die Zukunft. Wir müssen unseren Blick hier auf der Erde haben und unseren Blick irgendwie im Himmel haben. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir diese beiden Perspektiven haben. Ich glaube, dass es matchentscheidend wirklich sein kann für dein Leben als Nachfolger von Jesus, dass wir immer wieder diese beiden Blickwinkel haben, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben mit Jesus, in unserem Umfeld diese beiden Blickwinkel hinbekommen. Und der Text, den wir gerade gehört haben, da spricht der Apostel Paulus genau von diesen beiden Blickrichtungen, von diesen beiden Blickwinkeln. Auf das Hier und auf das Jetzt schauen und auch den Blick so nach oben richten und nach vorne schauen auf die Zukunft, Richtung Himmel. Und genau das wollen wir jetzt auch in dieser abschließenden Predigt machen, dass wir den Blick auf das Jetzt richten und auf die Zukunft, auf die Erde und auf den Himmel, auf das Hier und auf das Dort. Und ich bin überzeugt und ich wünsche mir das wirklich, dass da Prinzipien und Gedanken dabei sind, die wirklich für dein Leben mit Jesus einen Unterschied machen können und die dich echt herausfordern, krass mit Jesus am Start zu sein. Und ich weiß nicht, wie gut du aufgepasst hast, als der Samuel gerade den Text vorgelesen hat, aber ich finde es wirklich total heftig, was Paulus hier ganz am Anfang, gleich in Vers 12 ist es, sagt. Er sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich hin möchte. Und ihr wisst schon, wer das sagt. Ne? Das ist dieser Paulus. Ne? Dieser Paulus, dieser, da fangen gleich die Glockenläuten an, wenn man nur den Namen erwähnt. Ne? Das ist dieser tolle Theologe, zu dem wir alle aufschauen. Das ist dieser Gemeindegründer, dieser harte Typ einfach, der manchmal so kraftvoll erscheint, ja, dieser Paulus. Und der sagt von sich selber, hey, Leute, ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe noch nicht das erreicht, wo ich mit meinem Leben hin möchte. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Ja, Paulus, was ist denn dann dein Ziel? Was ist das Ziel deines Lebens? Wo willst du hin mit deinem Leben? Und in den Versen vorher macht er das deutlich, haben wir jetzt nicht gelesen, macht er deutlich, dass Jesus sein Ziel ist. Er möchte Jesus in allem gleich sein und er möchte in seinem Wesen, in dem wie er drauf ist, Jesus gleich sein, in dem wie er sich für Gott einsetzt, Jesus gleich sein, und er möchte letztendlich bei Jesus sein. Das ist das Ziel. Jesus ist sein Ziel. Und Paulus sagt, hey, obwohl ich so viel erreicht habe, obwohl ich Gemeinden gegründet habe, noch und nöcher, mehr als wir alle hier zusammen im Raum mal 100, weil wahrscheinlich sind es hier so ein paar, der hat wirklich Dinge erreicht, da machen wir so, weil Paulus einfach krass drauf ist. Und er sagt von sich selber, hey, ich bin noch nicht am Ziel, ich möchte weiterkommen, ich möchte vorwärts kommen. Und weil er das von sich sagt, legt er drei Verhaltensweisen an den Tag. Das erste ist, wenn ihr aufgepasst habt, und ihr könnt immer so ein bisschen in dem Text noch mitschauen, wenn ihr wollt. Das erste ist, dass er die Vergangenheit hinter sich lässt. dass er sich Ziele setzt und dass er sich immer wieder neu ausrichtet. Paulus lässt als erstes seine Vergangenheit hinter sich. Er lässt das, was hinter ihm liegt, zurück. Weißt du, er ist nicht so ein Typ, der historisch wird, irgendwie in der Vergangenheit schwelgt, der sich von seiner Vergangenheit irgendwie bremsen lässt oder irgendwie auch immer so an die guten alten Zeiten denkt. Weder irgendwie so sein Versagen, also dass er irgendwie mal voll der harte Bekämpfer der Gemeinde war, voll der Christenverfolger war, noch irgendwie von seiner jüdischen Vergangenheit lässt er sich beschweren. Und er ruht sich auch nicht auf seinen Lorbeeren aus. Also auf dem, was er schon erreicht hat, ruht er sich nicht aus. Ich habe mal den guten Spruch gehört, wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, der trägt sie am falschen Fleck. Ne, Lorbeeren sind eigentlich für hier und wenn man sich darauf ausruht, dann hat man sie am falschen Fleck. Das macht Paulus auch nicht. Er ruht sich nicht auf seiner Vergangenheit aus und lässt sich aber auch nicht von seiner Vergangenheit beschweren. Sondern er sagt, hey, ich konzentriere mich völlig auf das, was vorne liegt. Er lebt zukunftsorientiert und er lebt nach vorne gewandt. Ist mal ein junger Mann in Amerika bei so einem Trucker mitgefahren, hat halt den Daumen rausgehalten und gehofft, dass ihn jemand mitnimmt auf der Route 66 oder irgendeiner anderen. Und dann wird er halt von so einem Trucker mitgenommen und schaut sich am Anfang so schüchtern in dem Führerhäuschen da um und schaut so und dann fragt ihn plötzlich, hey, warum hast du gar keinen Rückspiegel? Der Trucker sagt zu ihm, we ain't going backwards. Das heißt, wir fahren doch nicht rückwärts. Und genauso lebt Paulus. Er hat keinen Rückspiegel in seinem Leben eingebaut. Er lebt nach vorne gewandt. Er weiß, dass egal, ob die guten, die schlechten Dinge, damit möchte er sich gar nicht mehr länger beschäftigen. Er lebt nach vorne gewandt. Und es ist für uns als Nachfolger von Jesus eine Herausforderung, dass wir den Rückspiegel aus unserem Leben ja in gewisser Weise rausschmeißen, dass wir uns von der Vergangenheit nicht beschweren lassen, also verpasste Chancen, Konflikte, irgendwie Beziehungen, die schwierig waren, von Schuld, die du auf dich geladen hast, von Versagen, von Verletzungen, nicht beschweren lassen. Und auch von Dingen, die vielleicht gut waren oder die guten alten Zeiten damals, als wir noch so und so viele Leute im Jugendkreis waren oder als noch das und das war. Ich glaube, das ist nicht dran für uns. Wir sollten echt nach vorne gerichtet leben. The best is yet to come. Das Beste kommt erst noch. Genauso lebt Paulus und genau das verkörpert er. Aber er ist nicht nur so ein Träumer, der so von der Zukunft träumt und denkt, boah, das wird so gut alles und es ist so toll und alles, was kommt, ist so gut. Sondern er setzt sich auch konkret Ziele. Er schaut nach vorne und er investiert auch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das merkst, wenn du diesen Text liest, da merkt man richtig, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einer Power und mit was für einem Herzschlag Paulus bestimmten Zielen, die er noch hat, hinterherjagt. Und wenn man seinen Kopf wahrscheinlich an den Bibeltext hält, so das Ohr dran hält, dann hört man da so ein Herzschlagen, so bum, 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 bum. Weil Paulus wirklich da sein ganzes Herzensanliegen reinpackt in diesen Bibeltext und es total deutlich macht, wie wichtig ihm das ist, Jesus nachzujagen und ihm nachzurennen und nach vorne zu kommen und vorwärts zu kommen. Ich finde, die Sprache, die er verwendet, ist total kraftvoll und total energetisch. Und in meinem Kopfkino geht da sofort so eine Verfolgungsszene aus irgendeinem so einem James-Bond-Film. Ich habe schon wieder ein James-Bond-Beispiel. Irgend so ein James-Bond-Film in den Kopf. Ne? Ich glaube, der vorletzte ging gleich mit so einer heftigen Verfolgungsjagd los. Skyfall war das, wo die da auf dem Zug rennen und was weiß ich und so. Richtig mit Power und ohne Rücksicht auf die Fliege und so. Ne? Und so lebt Paulus das hier. Ne? Du spürst es richtig, wenn du seine Worte hörst, mit was für einer Leidenschaft und mit was für einem heftigen Heartbeat er wirklich für Jesus lebt und Jesus nachrennt. Das finde ich total krass, wie er das macht. Und wisst ihr, warum er das macht? Warum investiert Paulus sich so? Warum sagt er nicht irgendwann mal, oh, ich habe ja schon hier so meine Gemeinden gegründet und Römerbrief geschrieben, war gut. Habe ich halt noch Philipperbrief nachgelegt, war auch gut. Jetzt könnt ihr ja mal Pause machen. Warum hört er nicht auf? Warum macht er weiter, gibt Gas? Er sagt es, weil Jesus von ihm Besitz ergriffen hat. Oder vielleicht könnte man besser sagen, weil Jesus ihn gepackt hat. Weil er wirklich gepackt ist von Jesus. Soll ich euch mal zeigen, was gepackt von Jesus heißt? Ich brauche jetzt mal kurz jemand. Dich habe ich mir ausgesucht. Wie heißt du?
Johannes.
Messias, wir haben uns auch schon mal kurz unterhalten, stehen mal kurz auf. Frei nach dem, bei Zirkus Halligalli sagen das auch manchmal, oder bei dem Rangeln, was jetzt passiert, ist gar nicht schlimm. Ich zeig dir nur mal kurz, was gepackt heißt. Das heißt so wirklich einfach gepackt und der kann eigentlich machen, was er will. Also das hast du gut gemacht. Also so wie der Josia, ne? Gerade so von mir gepackt war, er konnte gar nicht sich dagegen wehren, so ist Paulus von Jesus gepackt und er, weißt du, seine einzige Motivation, warum er das macht, ist Jesus. Es gibt keinen zweiten Grund, es ist nur Jesus. Und deswegen lässt er nicht locker, deswegen gibt er Gas, deswegen lässt er nicht nach. Bist du gepackt von Jesus? Hat Jesus wirklich dich so im Griff? Fühlst du das irgendwie so oder kannst du das über dein Leben so aussprechen, dass du gepackt bist von Jesus? Paulus ist gepackt von Jesus und die dritte Verhaltensweise, die er an den Tag legt, ist, dass er immer wieder seine Ausrichtung überprüft. Dass er nicht halt mit Power losjumpt und dann irgendwie merkt, oh, wollte ich ja gar nicht, sondern er schaut immer, ob seine Ausrichtung noch passt. Und er sagt, dass es irgendwie für Nachfolger von Jesus, die mit Jesus unterwegs sind, ganz normal ist, dass man immer wieder überprüft und schaut, hey, passt meine Ausrichtung noch, passt der Fokus von meinem Leben noch? Und er ermutigt die Philipper und sagt, hey, schaut, dass eure Ziele zu eurem Sein passen. Das, was ihr mit eurem Leben wollt, dass es zu dem passt, was ihr seid als Nachfolger von Jesus. Und er fragt sie, sind eure Ziele irgendwie ganz auf Jesus fokussiert, ganz auf Jesus ausgerichtet? Passt es, was euer Leben ausmacht, der Fokus von eurem Leben, passt es zu euch als Nachfolgern von Jesus? Weißt du, ich bin Bayern-Fan, ich weiß nicht, ob ich es heute schon mal gesagt habe. Ist wichtig, ja, habe ich schon mal, ne? Ist wichtig, aber dass ich das nochmal betone. Und immer wenn die Saison losgeht, dann sind so Pressekonferenzen, ne? Pep Guardiola geht so auf die Bühne, Pressekonferenz von Bayern. Alle warten hier so, letzte Saison, deutscher Meister geworden, alles gewonnen, bis auf manches. Und dann, Herr Guardiola, wie sieht's denn dieses Jahr aus mit den Zielen für Ihre Mannschaft, für Bayern München? Beste Mannschaft der Welt. Und dann, Guardiola räuspert sich so kurz und in seinem Spanischdeutsch sagt er, ja, unser Saisonziel ist dieses Jahr nicht absteigen. Das wäre die Schlagzeile schlechthin. Warum? Weil dieses Ziel, nicht abzusteigen, für den deutschen Meister, für die beste Mannschaft in Deutschland, einfach kein passendes Ziel ist. Das ist kein Ziel, das man sich als Top-Mannschaft steckt. Und genauso gibt's Ziele in unserem Leben, die für uns als Nachfolger von Jesus passend sind. Und es gibt Ziele, die irgendwie nicht zu unserem Sein als Nachfolger von Jesus passen. Ich möchte dich mal fragen, was sind die Ziele von deinem Leben? Wo willst du hin mit deinem Leben? Wovon träumst du, wenn du über dein Leben nachdenkst? Ist es irgendwie so dann, dass vor deinem inneren Auge du dich als Boss von irgendeiner Firma siehst, mit so einem großen Schreibtisch und wenn du auf den Tisch haust, dann bringt dir die Sekretärin einen Kaffee? Oder stellst du dich so vor, mit so einem gepflegten Reihenhaus, mit Rollrasen, wo dein kleiner Dackel Waldi gemütlich grast? Oder ist es vielleicht eher so ein Pinterest-Haus, wo man in jedem Eck so ein Foto für Instagram machen kann, ohne Filter, weil es eh schon so schön ist? Oder ist es der Audi S-Line, der vor deiner Garage stehen soll? Das sind ja alles keine schlechten Sachen, hab ja nichts gegen Hunde. Aber ich glaube, dass wir uns überlegen müssen, was sind die Dinge, die unser Leben ausmachen? Du kannst dir wünschen, in einem Reihenhaus zu wohnen, natürlich, ich brauche auch eine Wohnung, ich möchte auch in einem Haus wohnen, aber ist es das, wo der Fokus deines Lebens drauf liegt? Hast du Ziele, die passend zu einem Nachfolger von Jesus sind? Steck dir mal Ziele, die irgendwie zu dir als Nachfolger von Jesus passen. Vielleicht wäre es für dich ein Ziel, dass du anfängst, in deiner Gemeinde, wo auch immer du bist, ein Mitarbeiter zu werden. Dass du dir überlegst, hey, was kann ich machen?
um meiner Gemeinde zu helfen, dass du überlegst, wo kann ich in meinem Jugendkreis mit anpacken. Im nächsten Jahr möchte ich rausfinden, was ich gut kann, was meine Begabung ist und wo Gott mich gebrauchen möchte. Das könnte ein Ziel für dich sein. Oder du könntest dir überlegen, hey, an meiner Schule, ich könnte einen Schülerbibelkreis gründen mit zwei Freunden zusammen. Es ist ein riesiges Ziel, aber weil wir gepackt sind von Jesus, packen wir es einfach mal an. Der Vincent, den ich aus Schweinfurt mitgebracht habe, hat auch sich mal ein Ziel gesteckt. Er erzählt mal kurz, was das war und was das mit ihm gemacht hat.
Mein Ziel war einfach, die Bibel besser zu verstehen und auch Zusammenhänge in der Bibel besser zu verstehen. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, so einen Bibelleseplan einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Und ja, das habe ich gemacht und dadurch habe ich halt hat sich das, was ich mir erhofft habe, irgendwie gut erfüllt, habe ich viel mehr die Zusammenhänge auch in der Bibel verstanden.
Cool, danke, dass du das so ganz kurz mit uns geteilt hast. Genau, das könnte ein Ziel sein. Nimm dir vor, in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Nimm dir vor, von deinem Geld, von dem, was du hast, irgendwas für Gott zu geben. Nimm dir vor, dass du einen Hauskreis startest, dass du in irgendeine Freundschaft investierst, um die Person irgendwie mit Jesus bekannt zu machen. Nimm dir vor, dass du in deinem Leben 3000 Menschen zu Jesus führst. Warum nicht mal krasse Ziele haben? Warum nicht mal glauben, dass Gott mit deinem Leben wirklich was reißen kann? Weißt du, und wir tun uns so Ziele nicht setzen wie der Vincent, die Bibel durchzulesen in einem Jahr, um uns zu stressen oder irgendwie religiös zu knechten oder sowas. Warum tun wir uns solche Ziele setzen oder überlegen, was können wir mit unserem Leben machen? Die Antwort ist wieder einfach. Weiß jedes Kinderstundenkind, wegen Jesus. Und diesmal ist es wirklich die richtige Antwort. Wegen Jesus, weil Jesus alles für uns gemacht hat und weil wir so gepackt sind von Jesus. Und weißt du, es ist überhaupt nicht uncool für einen jungen Kerl oder ein junges Mädel, richtig krasse Ziele zu haben, die was mit Jesus zu tun haben. Ich möchte euch von einem Mädel aus Amerika erzählen. Sie heißt Brooke und ist 14 Jahre alt, ist ein gut aussehendes Mädchen. Bei Mädels dürfen wir ja auch hübsch sagen. Ist ein hübsches Mädel und sie hat in ihrer Schule eine Kleingruppe angefangen. Und die wollte einfach gern, dass ihre Freundinnen und Freunde in der Gruppe, dass sie Bibeln haben können. Weil, wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat angefangen, ein Baby zu sitten, also auf Babys aufzupassen, auf Kinder aufzupassen. Und von dem Geld, das sie verdient hat, hat sie Bibeln gekauft, dass ihre Freunde in der Kleingruppe eine Bibel haben können. Und weißt du, was dieses Mädchen Brooke im Alter von 12 Jahren in ihr Tagebuch schreibt oder so ein Notizbuch? Passt mal gut auf. Sie schreibt, ich werde das Leben in vollen Zügen genießen. Ich werde glücklich sein. Ich werde mich glänzend entwickeln. Ich werde freundlich zu anderen sein. Ich werde ganz locker bleiben und anderen von Jesus erzählen. Ich werde Abenteuer bestehen und die Welt verändern. Ich werde mutig sein und so bleiben, wie ich wirklich bin. Ich werde keine Probleme machen, sondern stattdessen anderen bei ihren Problemen helfen. Und jetzt halte ich gut fest, weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Oh, es wird gute und schlechte Zeiten geben, aber ich werde die schlechten wegwischen und mich nur an die guten erinnern. Ich werde einer der Menschen sein, die irgendwo hingehen mit einer Mission, einem großartigen Auftrag, einem Plan, der die Welt verändert. Und nichts wird mich daran hindern. Ich werde ein Beispiel sein für andere. Ich werde um Führung beten. Ich habe das Leben noch vor mir. Ich werde anderen die Freude schenken, die ich habe. Und Gott wird mir mehr Freude geben. Ich werde alles tun, was Gott mir sagt. Ich werde den Fußstapfen Gottes folgen. Ich werde mein Bestes geben. Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. 12 Jahre alt. Wisst ihr, was passiert ist, als sie 14 war? Sie ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zu ihrer Trauerfeier kommen 1500 Menschen, viele junge Leute. Und der Prediger bei dieser Trauerfeier, bei diesem Trauergottesdienst, hat von dem Leben von Brooke erzählt, das sie gelebt hat. Aus ihrem Tagebuch vorgelesen, Sachen wie das. Und hat am Ende davon gesprochen, dass man sich für ein Leben mit Jesus entscheiden kann. Wisst ihr, was passiert ist? 250 junge Leute haben sich entschieden, dass sie ab da für Jesus leben wollen. Krass, oder? Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Ich werde leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Weißt du, es ist kein Widerspruch, hart für Jesus am Start zu sein und trotzdem irgendwie locker zu sein. Weißt du, es ist kein Widerspruch, jung zu sein und echt mit Power und mit Herzschlag, mit Leidenschaft für Gott am Leben, am Start zu sein und zu leben. Welche Geschichte willst du mit deinem Leben schreiben? Willst du mit deinem Leben deine eigene Geschichte schreiben? Eine Geschichte, die über Smartphones geht, die von Autos handelt, von Beziehungen. Das sind alles Sachen, die okay sind. Aber weißt du, schon allein in 20 Jahren wird sich niemand mehr dafür erinnern, was für ein Smartphone du hattest. Oder was für ein Auto du gefahren bist. Welche Geschichte willst du mit deinem Leben schreiben? Deine eigene Geschichte oder die Geschichte von Gott? Willst du mit deinem Leben die Geschichte weiterschreiben, die Gott angefangen hat zu schreiben und die in die Ewigkeit weitergehen wird? Ich würde vorschlagen, du fängst an Gottes Geschichte mitzuschreiben, an der Geschichte, die nicht nur, was das Leben hier betrifft, Einfluss hat, sondern die für immer weitergehen wird. Weißt du, ich würde dir vorschlagen, du schreibst nicht eine Geschichte, die sich um Haus, Auto und Hund dreht, sondern die sich um ewige Dinge dreht, die sich um Jesus dreht. Ich würde dir vorschlagen, dass wir zusammen aufstehen und Gottes Geschichte weiterschreiben. Weißt du, und ich sage das nicht, um euch zu stressen oder so, sondern weil ich euch lieb und weil ich euch cool finde. In dem Sinn, wie ich Menschen, die ich nicht kenne, cool finden kann und lieben kann. Aber ich glaube, dass in euch Potenzial ist und dass Gott aus eurem Leben echt was machen kann. Und dass euer Leben so viel Power haben kann, wenn ihr es für Jesus lebt. Und wenn ihr diesen Blick habt, dass euer Leben Auswirkungen auf die Ewigkeit haben kann. Weißt du, vor einigen Jahren war YOLO das Jugendwort des Jahres. Weißt du, Hashtag YOLO ist eine Lüge. You only live once, das stimmt nicht. Das müsste heißen Hashtag YOLF, you only live forever. Oder Hashtag YOLT, you only live twice. Du lebst nur zweimal. Das stimmt einfach nicht. Dein Leben hier, das ist nicht einfach vorbei, sondern dein Leben, das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, wenn du es mit dem Blick lebst. Weißt du, und ich möchte dir einen Satz mitgeben, wo ich mir wünsche, dass du den dem merkst und dass es sich in dein Denken einbrennt und dass es wirklich dein Leben bestimmt. Wie auf Erden, so im Himmel. Wie auf Erden, so im Himmel. Ich glaube, wir müssen das verstehen, dass wie wir auf der Erde leben, wie wir hier leben, im Jetzt, dass es Auswirkungen hat, wie wir im Himmel leben werden. Wenn wir hier auf der Erde abgehen und irgendwie für Jesus hart am Start sind, dann wird es für immer irgendwie abgehen. Weißt du, die Geschichten, die du jetzt in deinem Leben schreibst, wo du dich jetzt bemühst und wo du mit deinem Leben dran bist, das kann Einfluss und Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Wie auf Erden, so im Himmel. Weißt du, wir sehen unser Leben oft so begrenzt. Weißt du, das rote Stück von diesem Seil, das ist dein und mein Leben. Und es ist lang dargestellt, also nicht maßstabsgetreu. Und die Ewigkeit ist, was danach kommt. Hey, das geht immer weiter und man sieht gar nicht hier, wo es weitergeht, aber es ist viel länger. Und weißt du, wir bemühen uns oft hier an dieser Stelle, überlegen wir, oh, was muss ich machen, dass ich hier ein bisschen mehr Geld habe? Was muss ich machen, dass hier das Mädel mich schön findet oder toll oder cool oder sonst was? Was muss ich machen, dass ich hier einen Dackel habe? Was muss ich machen? Was muss ich machen, dass ich, wenn ich hier bin, dass ich dann irgendwie mir jeden Tag was Tolles kaufen kann oder ein großes Auto habe? Wir überlegen so oft hier in diesem begrenzten Stück, aber weißt du, was wir mal überlegen sollten? Wie muss ich hier leben, dass es Auswirkungen auf hier hat? Weil ich zum Beispiel mich um einen Menschen bemühe und der deswegen anfängt, mit Jesus zu leben und irgendwann treffe ich den und er sagt mir, Mensch, danke, dass du dich in mich investiert hast. Danke, dass du mir von Jesus erzählt hast. Es hat mein Leben verändert. Weißt du, wir sind jetzt hier und wir wissen nicht, ob wir bis hier kommen oder bis hier. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wir hier ankommen werden und dass wir das Ganze, dieses Ganze noch vor uns haben. Und weißt du, was das Krasse ist? Das kurze Stück, das hat echt Auswirkungen. Das kann Auswirkungen haben auf das, was dann kommt. Wie auf Erden, so im Himmel. Ich wünsche mir echt, dass wir diese Perspektive haben und dass wir das kapieren, wie Brooke das kapiert hat, schon mit 12 Jahren. Ich beneide sie so, wenn ich das mit 12 Jahren schon so gecheckt hätte. Wie sie mit 12 Jahren kapiert, dass ihr Leben echt Einfluss hat, dass es Impact hat und dass es was verändern kann und einen Unterschied machen kann. Weißt du, und damit wir diesen Blick haben, deswegen müssen wir auch immer wieder den Blick auf die Zukunft richten. Das haben wir heute Vormittag versucht. Ich habe gemerkt, dass ich echt richtig Lust habe auf den Rest vom Seil, auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Und ich hoffe, euch geht's ein bisschen genauso. Und ein bisschen wollen wir uns jetzt noch davon motivieren lassen. Und ich möchte nochmal die Verse 20 und 21 lesen, weil es schon ein bisschen her ist, als Samuel das vorgelesen hat. Und zwar sagt Paulus da, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wisst ihr, der Paulus ruft es den Philippern zu, ey, ihr seid Bürger des Himmels, eure Herzensheimat ist eigentlich im Himmel. Weißt du, und die Philipper, die haben das sofort gecheckt, was das für sie bedeutet. Weil Philippi war eine römische Kolonie mitten in einer griechischen Umgebung. Also das waren Bürger Roms, obwohl sie weit weg von Rom waren. Und sie hatten die Bürgerrechte und die Vorteile von römischen Bürgern, obwohl sie mitten in der griechischen Kultur gelebt haben. Mein Opa war Amerikaner und er ist in Amerika aufgewachsen, in Amerika geboren und ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen und hat den Rest seines Lebens zum großen Teil in Deutschland gelebt. Und er hat immer noch einen amerikanischen Akzent gehabt und besonders am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, ist rausgekommen, dass seine Herzensheimat in Amerika ist. Da hat er vor seinem Haus die amerikanische Flagge gehisst. Nee, die war immer da, die extra große hat er da gehisst. Dann hat er amerikanische Musik angemacht, so Lieder, die die amerikanische Nation besingen und die amerikanische Nationalhymne angehört und hat amerikanisches Barbecue gemacht. Und während jemand über Amerika gesungen hat, hat er Tränen in den Augen gehabt und hat von den guten alten Zeiten in Amerika geredet. Und du hast richtig gespürt und gemerkt, wie seine Herzensheimat eigentlich woanders ist. Obwohl er in Deutschland lebt, seine Herzensheimat in Amerika ist. Und weißt du, genauso ist es mit den Leuten in Philippi gewesen. Ihre Herzensheimat war in Rom. Und weißt du, genauso ist es mit dir und mir. Ist es dir klar, dass das hier nicht deine tatsächliche Heimat ist? Wir wohnen hier, wir leben hier mit allem drum und dran. Und es ist auch gut so. Und das sollten wir auch. Aber die Heimat unseres Herzens, die ist woanders. Die ist im Himmel, die ist da, wo wir heute Morgen drüber nachgedacht haben. Und weißt du, wenn du ein Bürger des Himmels bist, dann hast du alle Vorteile, alle staatsbürgerlichen Vorteile von so einem Himmelsbürger, von jemand, der zum Himmel gehört. Dann deswegen fang an, so zu denken wie ein Himmelsbürger. Fang an, so zu leben wie ein Himmelsbürger. Fang an, so zu beten wie jemand, der im Himmel dazugehört. Fang an zu rechnen wie ein Himmelsbürger, das ist besonders wichtig. Fang an zu rechnen und zu arbeiten wie ein Himmelsbürger. Mein Grandpa, der hat amerikanische Rente gekriegt. Obwohl er in Deutschland gelebt hat, der hat halt lang bei der US Army gearbeitet und hat amerikanische Rente in Dollar gekriegt. Und er hat immer auf den Dollarkurs geachtet, weil er dann von seiner Rente mehr hatte. Und er hat von seiner Herzensheimat hat er Lohn bekommen, weißt du? Und genauso wird es mit dir und mir sein. Hau dich rein für Jesus mit dem Bewusstsein, dass du von deiner Herzensheimat eine Rente bekommst. Das sind keine amerikanischen Dollar, sondern vielleicht eher Himmelsdollar. Und leb mit dem Bewusstsein, dass du, wenn du dich hier reinhaust, dass es nicht umsonst ist, dass du belohnt werden wirst in deiner Herzensheimat, wenn du dort ankommen wirst. Weißt du, die Bibel spricht an unterschiedlichen Stellen davon, dass Gott uns belohnen wird für das Leben, wie wir es hier leben. Ich habe dir eine Stelle mitgebracht aus 1. Korinther 3, Vers 13. Da steht, denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft, also das Leben jedes Einzelnen. Wenn das, was jemand auf das Fundament gebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Weißt du, hier geht's nicht drum, ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Hier geht's drum, was hast du mit dem Leben gemacht, das Jesus dir geschenkt hat? Wie hast du das eingesetzt und investiert für Jesus und für Dinge, die den Himmel betreffen? Wie hast du dich reingehaut für Jesus? Weißt du, Gott wird uns belohnen. Was bedeutet es? Schweizer Konten sind out. Konten bei der Sparkasse und bei der Hypovereinsbank sind auch out. Weißt du, welches Konto in ist? Konto bei der Himmelsbank ist in. Weißt du, Dollarkurs ist auch egal. Dollarkurs ist egal. Du musst dich drum kümmern, wie ist der Kurs der Himmelswährung? Was hat Wert in dem Leben nach dem Leben? Das sind die Fragen, die zählen. Weißt du, da müssen wir uns wieder darauf konzentrieren, wie auf der Erde, so im Himmel. Unser Leben hier auf der Erde hat Auswirkungen auf das, was im Himmel passiert. Und Jesus sagt es seinen Nachfolgern, seinen Followern, sagt er, hey, sammelt euch Schätze im Himmel. Weißt du, und sammeln ist nicht hinhocken in so einen Liegestuhl und hoffen, dass einem was in den Arm fällt. Sammeln ist aktiv. Beim Sammeln geht man ab. Als ich in der 6. Klasse war, habe ich Pokémon-Karten gesammelt. Könnt ihr mich kurz für auslachen, wenn ihr wollt. Habe ich aber trotzdem gemacht. Und ich war echt ein guter Sammler. Ich habe mir nie Pokémon-Karten gekauft. Ich habe am Anfang mal von Leuten 10 Karten gekriegt und ich habe so gesammelt und getauscht, dass ich am Ende so einen fetten Stapel habe, den habe ich für 150 Mark verkauft. Weißt du, sammeln, da musst du abgehen. Da musst du richtig Deals machen mit den Leuten und versuchen wirklich, dich anzustrengen, das, was du hast, zu vermehren. Und wenn Jesus sagt, hey, sammelt euch Schätze im Himmel, dann heißt es nicht, chill dein Leben weg und hoff, dass dir irgendwas in den Arm fällt. Sondern dann heißt es, dass du wirklich mit dem, was du hast und was du bist, für Jesus lebst. Und mit einem Bewusstsein aktiv für Jesus am Start bist. Dass du weißt, dass wie du auf der Erde abgehst, es irgendwie für dich im Himmel abgehen wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, sehr schön und gut, jetzt haue ich mich hier auf der Erde rein. Wie werde ich dann endlich im Himmel ankommen? Wie komme ich dann endlich dahin? Und das ist auch das, was Paulus den Leuten aus Philippi hier deutlich macht. Er sagt, Jesus kommt. Jesus wird kommen. Jesus wird kommen und uns zu sich holen. Und wir werden, wie heute Morgen, wie wir darüber nachgedacht haben, ihn sehen. Den Jesus, den wir so megamäßig lieben, den werden wir sehen. Und er wird unser Leben verändern. Wir werden diesen genialen Körper bekommen, der so perfekt ist. Jesus wird wiederkommen und mach dir das bewusst, dass es jederzeit sein kann. Weißt du, als ich Kind war mit meinen Eltern in Dänemark in so einem Zoo für Meerestiere, wie nennt man das? Meerestierzoo. Und da hatten die so Robben. Und immer um 12 Uhr war Robbenfütterung. Wisst ihr, um 11:45 kamen die Robben immer so aus dem Wasser raus und haben rausgeguckt an so einem Podest. Um 10:50 kamen sie, haben rausgeguckt. Um 11:55 haben sie rausgeguckt. Um 11:45 kamen sie alle. Um 12:30 und immer öfter. Und irgendwann ging das Tor auf. Dann sind alle Robben aus diesem Becken dahin gekommen, wo dieses Fütterpodest war und haben ihre Hälse gereckt und dann gewartet, bis der Wärter die Fische reingeschmissen hat. Und die haben einfach mit so einer Erwartung gelebt, dass es passieren kann. Weißt du, und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir mit dieser gleichen Erwartung leben, dass wir so gereckte Hälse haben wie diese Robben, dass wir darauf warten, hey Jesus, es kann passieren, dass du kommst, morgen, heute Abend, irgendwann. Und dass wir deswegen jede Sekunde von unserem Leben hier leben, so dass es Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Weißt du, streck dein Hals aus und erwartest, dass Jesus kommt und dass er dich in die Herzensheimat bringen wird. In diese perfekte Erde, in diese himmlische Erde, die total neu wird und die total genial wird. Und wartet drauf, dass es passieren wird, dass du in deiner Herzensheimat ankommen wirst. Dass Jesus alles gut machen wird und dass du bei ihm ankommen wirst und er wird zu dir sagen, hey, ich finde es so krass, wie du dich reingehaut hast für mich. Ich freue mich darüber. Und er wird dich loben, er wird dich in den Arm nehmen und sagen, danke. Dein Leben hat echt einen Unterschied gemacht. Alles wird irgendwie zu einem guten Ende kommen. Die Fragen, die du hier hast, die Dinge, auf die du vielleicht verzichtet hast, das hat heute früh jemand gebetet. Da wirst du nimmer dran denken, weil Jesus alles gut machen wird. Und du wirst es verstehen, was für einen Sinn dein Leben hatte. Und es wird gut werden. Deswegen ist es wichtig, dass du diesen Blick Richtung Himmel behältst. Am Anfang habe ich davon geredet, dass es für uns als Nachfolger von Jesus wichtig ist, dass wir so einen doppelten Blick haben. Dass es wichtig ist, dass wir das hier im Blick haben und den Himmel im Blick haben. Und ich wünsche mir, dass du immer wieder so, wenn du das schaffst, mit einem Auge auf hier schaust und mit einem auf den Himmel, also wie so schielen. Dass du beides im Blick hast und dass das, was kommt, dich motiviert, hier hart an den Start zu gehen und für Jesus zu leben. Und zum Ende der Predigt möchte ich dir nochmal zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wo geht dein Leben hin? Wo wirst du dein Leben hinleben? Und die zweite Frage ist, welche Geschichte schreibt dein Leben? Wo geht dein Leben hin und welche Geschichte schreibt dein Leben? Ich weiß nicht, ob du den Film Spider-Man gesehen hast. Im ersten Spider-Man gibt es so eine Szene, wo der Spider-Man, der da gerade lernt, dass er Spider-Man ist, zusammen mit seinem Onkel ist es, glaube ich, im Auto sitzt. Und er sagt, Peter, du bist in einer entscheidenden Phase in deinem Leben. Jetzt entscheidet sich, welcher Mann du den Rest deines Lebens sein wirst. Pass auf, in wen du dich verwandelst. Und weißt du, du bist in genau so einer Situation, in genau so einer Phase. Du bist in einer Situation, wo sich entscheidet, was für ein Mensch du den Rest deines Lebens sein wirst. Pass auf, in wen du dich verwandelst. Wo geht dein Leben hin? Welche Geschichte schreibt dein Leben? Und stellen wir uns mal vor, wie unser Leben abgehen könnte, was für eine Auswirkung unser Leben haben könnte, wenn wir wie Paulus sind, wenn wir das Vergangene hinter uns lassen, uns nicht beschweren lassen, wenn wir nach vorne schauen, wenn wir uns Ziele setzen und mit Leidenschaft darauf zugehen. Stellen wir uns vor, was für Auswirkungen unser Leben haben, wenn wir uns immer wieder an Jesus ausrichten. Und wenn wir verstehen, dass das Leben hier auf der Erde Auswirkungen auf die Ewigkeit haben kann. Weißt du, ich träume davon, dass du und ich, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Und dass wir davon schwärmen, von den Dingen, die wir erlebt haben mit Jesus, die Auswirkungen hatten auf die Ewigkeit. Wäre das nicht großartig? Wäre das nicht traumhaft? Wäre das nicht das Beste, was passieren könnte mit deinem und meinem Leben? Ich möchte jetzt gern noch beten. Und vorher möchte ich euch eine Zeit der Stille geben, wo ihr einfach nachdenken könnt, vielleicht auch über die anderen Sessions nachdenken könnt, ob euch irgendwas wichtig geworden ist. Und kurz bevor ich dann diese Zeit der Stille beende und bete, möchte ich euch die Möglichkeit geben, dass wenn du sagst, hey, mir ist ein Gedanke wichtig geworden, ob das aus der Predigt ist jetzt oder aus einer Predigt von heute Morgen, dass du einfach aufstehst und damit deutlich machst, hey, ich möchte, dass sich irgendwas Kleines, irgendwas in meinem Leben nach dem Tag heute verändert. Weißt du, weil der Jugendtag wäre verschwendet, wenn es einfach nur ein cooler Tag war und der Kuchen gut war. Es wär gut, wenn du einen nächsten Schritt gehst, wenn du überlegst, wo ist der Next Step in deinem Leben, das Nächste, was du mit Jesus zusammen anpacken kannst, was du verändern möchtest. Und bet jetzt in dieser Zeit der Stille dafür, dass Gott dir sowas deutlich macht. Und dann möchte ich euch die Möglichkeit geben, aufzustehen. Einfach nur sich hinzustellen. Dann möchte ich gern noch für euch beten und euch segnen. Aber jetzt erstmal ein paar Augenblicke der Stille für Jesus und für dich. Hey, wenn du magst, kannst du jetzt einfach aufstehen, wenn dir irgendwas wichtig geworden ist, wenn du irgendeine kleine Entscheidung getroffen hast, irgendeinen Schritt mit Jesus zu gehen, dann kannst du jetzt einfach dich hinstellen und dann möchte ich gerne noch für dich beten. Jesus, du hast es dir irgendwie so krass ausgedacht, dass du uns hier ein Leben gibst, das eigentlich relativ kurz ist. Und du hast es dir so ausgedacht, dass es mit dir gelebt so sinnvoll und so krass und so erfüllend sein kann. Und du hast es dir auch so ausgedacht, dass es Auswirkungen haben kann auf das, was danach kommt, auf die Ewigkeit. Und du siehst alle, die hier aufgestanden sind, die irgendeinen kleinen Gedanken haben, wo sie mit dir zusammen einen Schritt gehen wollen, wo sie mutig mit dir nach vorne gehen wollen. Und ich bin voll dankbar dafür, dass du echt Einzelne angerührt hast und ihnen was wichtig gemacht hast. Und jetzt bete ich, Herr Jesus, dass du mit ganz viel Mut und Kraft irgendwie die einzelnen Leute hier ermutigst und bei ihnen bist in den nächsten Tagen, ihnen hilfst bei der Himmels-Challenge oder bei dem Next Step, den sie sich überlegt haben, ihnen wirklich Kraft gibst, das im Alltag umzusetzen, dass nach dem Tag heute was verändert ist in ihrem Leben, dass irgendwas anders ist, dass sie eine Gewohnheit verändern oder irgendwas anfangen, konkret mit dir. Und ich möchte beten, dass du dabei Gelingen schenkst, dass du dich zeigst, dass jeder Einzelne dich erlebt und merkt, wie gut es ist, mit dir zu leben. Und ich bete, dass von heute aus diese kleinen Entscheidungen, dass du das benutzt, dass es ja irgendwie Einfluss hat auf die Ewigkeit. Amen.